Das Niveau der Tiermedizin steigt immer weiter. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, auf die man reagieren kann oder muss. Und das bietet ja auch den Tierheilpraktikern Weiterentwicklung.
Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Paracelsus Lab Podcasts, der Podcast für eine revolutionäre Perspektive auf Gesundheit und Krankheit. Und auch heute haben wir wieder ein spannendes Thema vorbereitet, denn wir wollen unserer Subline eigentlich gerecht werden, den revolutionären Blick wagen. Und dafür haben wir uns ein Thema vorgenommen und versuchen da mal einen Einstieg zu finden. Gesundheit ist ja nicht nur etwas, was für jeden individuell zwar auf der einen Seite ist, aber es hängt mit verschiedenen Aspekten zusammen, mit der Umwelt, mit unseren Mitmenschen natürlich auch. Aber es gibt einen spannenden Teil, der nicht außer Acht gelassen werden kann, und das sind Tiere. Tiere, die mit uns leben, als Haustiere, als Nutztiere, Tiere, die in der Natur leben. Und all das hat durchaus etwas mit unserer Gesundheit zu tun. Diesen Ansatz nennt man One Health Ansatz. Und diesen interdisziplinären Ansatz, das heißt auch, wie sich Therapien gestalten können und so weiter, ist etwas, wo wir heute näher drauf eingehen wollen, mit dem Fokus auf Tiere. Und wir wollen der Frage näher nachgehen, was für eine Bedeutung haben Tiere für unsere Gesundheit? Und ehrlicherweise müssen wir auch auf die Tiergesundheit schauen. Und dieses Thema möchte ich heute nicht alleine besprechen, sondern habe mir eine wirkliche Expertin in dem Bereich eingeladen, nämlich Sandra Felsch. Sandra, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo Matthias, ich freue mich auch, dass ich da bin und dass ich heute ein bisschen über mein Steckenpferd Tierheilkunde sprechen kann mit dir.
Sandra, bevor wir starten und bevor wir da nochmal, was ich gerade zum Einstieg gesagt habe, drauf zurückkommen, stell dich doch bitte einmal vor, damit die Menschen, die uns zuhören, auch wissen, wer du bist und was du tust.
Also mein Name ist Sandra Felsch. Ich bin Diplombiologin und Tierheilpraktikerin und Studienleiter der Gesundheitsakademie in Würzburg.
Und dementsprechend Teil der Paracelsus-Familie und wie du mir auch schon im Vorfeld berichtet hast, auch in eigener Praxis tätig gewesen, aktuell glaube ich nicht mehr.
Genau, die Studienleitung erfordert eigentlich meine ganze Arbeitskraft. Okay, also es beschäftigt mich den ganzen Tag. Und wir haben ja auch nicht nur die Tierheilkunde, zwar als Schwerpunkt in Würzburg, aber die ganzen anderen Bereiche gibt es bei uns ja auch.
Tiere und Gesundheit. Und wir haben ja, als wir zum Einstieg auch dazu gesprochen haben oder in der Vorbereitung, etwas diskutiert über das Thema, den Zusammenhang, wie beeinflussen Tiere die menschliche Gesundheit und auch natürlich im Speziellen, wie gestaltet sich die Tiergesundheit und welche Ansätze gibt es vielleicht? Genau dazu wollen wir sprechen. Hast du einen Bezugspunkt für dich, welche Rolle Tiere für deine Gesundheit persönlich einnehmen?
Also ich habe aktuell 2 Hunde und klar, der Gesundheitsfaktor ist, du musst raus, egal welches Wetter ist, du hast Bewegung, du hast Gesellschaft, du bist nie allein, hat natürlich Vor- und Nachteile. Das ist so der Gesundheitsfaktor.
Das ist der Gesundheitsfaktor. Und da muss ich natürlich fragen, sind deine Hunde auch gesund?
Ja, ich habe einen Hund, einen großen Hund, Mischling, der ist 14,5 jetzt und noch ziemlich fit. Ich denke, das spricht für seine Haltung und Ernährung.
Für die Haltung und Ernährung. Was sind denn genau Aspekte, die du jetzt bei deinen Hunden beispielsweise gesundheitsförderlich unternimmst? Oder weil du sagst, auch gerade Ernährung scheint durchaus eine Rolle dabei zu spielen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe von Anfang an als Tierheilpraktikerin das natürlich im Blick gehabt. Ernährung ist eigentlich die Basis, eine vernünftige, dass man ein bisschen schaut. Uns tut es auch nicht gut, wenn wir nur Junkfood essen. Mhm. Die gesunde Mischung macht es sicherlich. Und Bewegung, frische Luft. Also alles, was dazugehört. Und auch immer natürlich, wenn es nötig ist, im Austausch mit einem Tierarzt, klar.
Also hast du definitiv zu Haustieren quasi einen engen Bezugspunkt, weil du selbst Tiere hast. Der Bezug zu Nutztieren, hast du da irgendetwas, einen engen Bezug zu, vielleicht auch was das Thema Fleischkonsum angeht, spielt das eine Rolle für dich in deinem Leben, in deinem Alltag?
Ja, auf jeden Fall. Und je älter ich werde, umso mehr lege ich Wert drauf. Es entwickelt sich einfach weiter. Ich versuche, Fleischkonsum zu reduzieren. Aber wenn, wir haben einen Dorfschlachter, der also seine eigenen Kühe regelmäßig schlachtet, dass man lokal kauft, dass man Bio kauft, auch bei Milch, Eiern und mir ist es auch immer wichtig, dass die Haltung der Tiere auch, soweit ich das beurteilen kann, möglichst gut ist.
Und vielleicht in dem Zug, ob jetzt nun Haustier oder auch Nutztier, jetzt so das Thema exotische Tiere klammere ich an der Stelle mal etwas aus, wobei es sicherlich auch eine Rolle dazu spielt, aber wenn wir das in so einem Gesamtlebenskreislauf betrachten, was begegnet dir oder ist dir begegnet, sowohl in der Praxis, für Krankheiten? Also was können wir uns darunter vorstellen? Sei es eher in Richtung Nutztiere gedacht, was jetzt nicht, glaube ich, dein Hauptthema ist, aber gerade so in der Tierheilpraxis. Welche Krankheiten, was haben Tiere?
Also als Tierheilpraktiker hast du viel mit Tieren zu tun, die vom Tierarzt weggeschickt werden, weil sie austherapiert sind. Also entweder, weil sie alt sind, weil sie geriatrische Probleme haben, orthopädische Probleme. Auch dieser ganze Bereich mit Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt es bei den Tieren alles genauso. Es gibt natürlich auch parasitäre Erkrankungen, die muss der Tierarzt auf jeden Fall erstmal behandeln, aber je nachdem bekommt man das begleitend. Es sind oft die Krankheiten, die so ganzheitlich sind. Also klar, wenn ein Hund ein Bein gebrochen hat, geht man nicht zum Tierheilpraktiker, sondern zum Tierarzt, aber diese generellen Krankheiten.
Die Krankheiten, die interessanterweise, weil so wie du es auch beschrieben hast, also geriatrische Erkrankungen, die quasi auch oder eher im Geriatrie, also im höheren Alter, im höheren Lebensalter der Haustiere quasi auch mit auftreten. Und wenn ich höre Allergien und Ähnliches, dann sind es schon auch Dinge, die ja auch in unserer Gesellschaft, auch bei Menschen ja auch häufiger auftreten. Gibt es einen Zusammenhang, der sich auf den Lebensstil oder Ähnliches zurückführen lässt, dass es da gewisse Verbindungen gibt, dass die Haustiere, die zusammen mit uns leben, auch eher an diesen Erkrankungen leiden?
Also da ist auf jeden Fall die Nahrung ein großer Faktor, weil da wirklich vieles leider herkommt, sowohl bei uns wie auch bei den Haustieren. Es gibt auch Umweltprobleme, also mir fällt so ein frisch gespritztes Feld ein, wenn die Tiere da durchlaufen, also Hunde jetzt zum Beispiel, solche Sachen. Es gibt auch viele Wohlstandserkrankungen übrigens bei den Tieren, also die mit der falschen Ernährung zu tun haben. Also Stoffwechselerkrankungen, Adipositas, gibt's alles.
Übergewicht. Gibt's auch sowas wie Diabetes bei Hunden?
Ja, natürlich.
Oder Katzen?
Ja.
Okay.
Ja. Nierenerkrankungen, wenn zu viel Getreide im Futter ist, bei Katzen insbesondere zum Beispiel.
Spannend. Und dementsprechend durchaus etwas, weil für mich ist so dieser Zusammenhang auch zu Haustieren, die so eng mit uns leben, wie ein, also als Familienmitglied. Ich denke, so würdest du wahrscheinlich deinen Hunde auch mit beschreiben, aber sie eben nicht artgerecht ernährt werden in der Art und Weise, wie es für ihre Rasse dann vielleicht am besten geeignet wäre. Gibt es so spezifische Unterschiede in der Ernährung? Also zwischen Hund und Katze kann ich mir definitiv vorstellen, aber auch zu einzelnen Hunderassen nochmal oder Katzen?
Nicht. Also Katzen sind reine Fleischfresser. Das ist nochmal ein Unterschied zu Hund, der doch einen pflanzlichen Anteil braucht und verträgt. Es gibt aber viele Hundefutter, die voll sind mit Nebenerzeugnissen, sprich Hühnerfüßen, Fell, Federn, die geschreddert werden. Und das sind natürlich alles keine hochwertigen Proteine. Und da lohnt sich schon so ein bisschen hinzuschauen, was man füttert, dass man mal auf die Inhaltsliste schaut. Zum Beispiel.
Und ich denke noch so an die typischen Risikofaktoren, die auch für Menschen ein Thema sind, gerade wenn ich so über Schlaf und Ähnliches nachdenke, also auch Ruhe, die einkehrt, Lichtverschmutzung als Themen. Ist das bei Tieren auch eine wichtige Komponente, darauf zu achten, also sie in ihrem normalen, natürlichen Biorhythmus zu halten?
Ja, es wird oft unterschätzt, wie viel Ruhe Hunde zum Beispiel brauchen. Ich glaube, die schlafen 20 Stunden, wenn sie können, oder 18 am Tag. Und die sollte man ihnen auch lassen. Gerade Hunde, wo es heißt, die müssen ausgelastet werden. Es ist nicht immer so, dass die ausgelastet werden müssen, sondern dass sie eigentlich überfordert sind.
Okay.
Das ist auch so ein Beispiel. Also ja, die brauchen auch einen geregelten Tagesablauf.
Einen geregelten Ablauf.
Natürlich brauchen die auch Bewegung, aber die brauchen auch ihre Ruhephasen. Und dann ist es individuell unterschiedlich, was man ihnen an Menschenmengen zumuten kann, ob man sie überall mit hinnehmen kann oder nicht. Ist auch sehr unterschiedlich.
Darf ich dich mal als Expertin, weil ich da wirklich nicht so affin bin und auch nicht so die Erfahrung habe. Es gibt so diese typischen Mythen, gerade bei Hunden, Katzen, wenn es um das Thema der Sinnesreize beispielsweise geht. Also anders oder intensiver zu riechen oder viel stärker riechen zu können, Gerüche anders wahrnehmen zu können, besser hören zu können. Ist das ein Thema und ist auch etwas, wo man gezielt nochmal drauf achten muss?
Ja, auf jeden Fall. Also das wirkt klar, auf die Tiere intensiver. Ich habe meine Hündin zum Beispiel, ist aus dem Tierschutz. Das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Gibt es ja auch viel im Moment. Die haben besondere Erfordernisse, wo man eigentlich die Umweltreize möglichst reduzieren muss. Also meine Hündin ist sehr ängstlich. Mhm. Ich versuche sie auch oft mitzunehmen, aber merke auch, dass es ihr gut tut, wenn ich sie eher zurücknehme.
Glaubst du, dass das Thema die Einteilung, ja, das ist für mich auch etwas, also mir kommt es gerade, wenn ich drüber nachdenke, dass so Einteilung in eine bestimmte Art, Rasse, du als Biologin könntest du mir nochmal genauer sagen, wie man es richtig einteilt, aber die Einteilung und auch so das Verständnis von, ja, der Hund braucht genau das, die Katze braucht genau dies und jenes, dass das häufig dazu führt, dass nicht individuell auf das Tier geschaut wird und dementsprechend nicht auch auf die Bedürfnisse eingegangen werden. Mir fällt es gerade ein, weil du sagtest, meine Hündin ist eher etwas ängstlich. Mhm.
Ja, da gibt es auch Persönlichkeiten. Also wie bei uns.
Und die müssen.
Und rassebedingt ja, aber auch, gut, gibt ja auch viele Mischlinge. Das ist dann trotzdem auch nochmal individuell. Und natürlich auch, was ist denen schon passiert? Ne, gerade Tierschutzhunde, die haben alle irgendwas erlebt.
Ist das etwas, was man therapeutisch begleitend aufbauen oder unterstützen kann?
Vielmehr? Ja, es gibt also dieser Bereich der Tierpsychologie, ist ja ein eigener Bereich, Verhaltenslehre. Also da gibt es Spezialisten für Hundetrainer, die darauf spezialisiert sind. Gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Okay. Wenn ich mir vorstelle, ein Haustier gerade, also was ist des Deutschen liebstes Haustier?
Weiß ich auswendig nicht.
Weiß
ich. Der Hund oder Katzen sind vielleicht noch mehr.
Hund, Katze, was gibt es noch? Es gibt im Kleintierbereich noch Richtung Hamster.
Ja, Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen, ne, Chinchillas.
Aber gerade nochmal speziell Hund und Katze als so typische Vertreter, wenn wir über Haustiere sprechen, wirklich als Familienmitglied das auch zu beschreiben. Und da schließe ich nochmal den Bogen zu Beginn auch. Welche Auswirkungen, du hast es eben gesagt, für mich bedeutet Hund oder Hunde zu haben, natürlich auch mich bewegen zu müssen. Ne?
Ja.
Also man sagt immer, ich muss dann rausgehen, wenn der Hund das eben auch mit verlangt und das gehört mit dazu und egal, es ist egal, welches Wetter ist.
Ja.
Aber auch gerade auf einer psychoemotionalen Ebene, sind deine Tiere Familienmitglieder oder wie?
Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe auch zwei Söhne, das ist nochmal ein bisschen was anderes, aber die Hunde gehören mit zur Familie. Also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und ich merke es jetzt gerade bei dem alten Hund, der will nicht mehr alleine bleiben. Mhm. Da muss ich Rücksicht drauf nehmen.
Und das heißt einmal für die psychoemotionale Ebene des Hundes, aber für dich, selbst auch für deine Familie insgesamt auch, also als Teil, als Familienmitglied dabei zu sein, ist natürlich schon interessant, dass auch auf dieser Ebene quasi es einen Effekt auf die Gesundheit nehmen kann für einen selbst.
Auch. Ja, also es ist gerade, wenn man schlecht drauf ist, die merken das sofort, die kommen, die versuchen einen aufzumuntern, also so kommt es einem vor. Die freuen sich, wenn man nach Hause kommt. Also es ist immer ein Lächeln dabei. Die machen halt immer irgendwelche Faxen, wo man dann doch mal schmunzeln muss. Die machen auch schon mal Unsinn, klar. Sind auch schon mal anstrengend, aber die gehören dazu.
Das gehört mit dazu. Und dementsprechend ein beeinflussbarer Faktor für das eigene Wohlbefinden, für das eigene Leben. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil es logischerweise nicht nur ein Lebewesen ist, aber was so Teil des Ganzen ist und mitläuft, sondern was genauso mit dazugehört und das eigene Gefüge und das Familiengefüge natürlich auch dementsprechend mit beeinflussen kann.
Ganz großer Faktor auch bei Alleinstehenden oder gerade bei Senioren oder Corona zum Beispiel. Also da war, glaube ich, das Haustier für manchen wirklich die Rettung, da nicht irgendwie durchzudrehen in diesen Zeiten. Und gerade auch ältere Leute, da ist es noch mal wichtiger. Ne? Die haben jemand, mit dem sie sprechen können, um den sie sich kümmern müssen, der aber genauso auch was zurückgibt. Also
ist das auch etwas, was du in der Zeit, wo du deine eigene Praxis hattest, auch, also die Persönlichkeiten der Haustierbesitzer letztendlich, gibt es da so besondere Arten von Menschen, die sehr protektiv sind, also sehr beschützend sind oder sich mehr Gedanken machen oder wo man genau solche Beziehungen eben auch merkt, wo man sagt, alleinstehende Frau, Mann, und sorgt sich nochmal anders und intensiver um das Tier?
Ja, merkt man auf jeden Fall. Und die Patientenbesitzer sind natürlich auch die ganze Bandbreite. Und die sind auch immer ein bisschen mit Patient. Also man muss auf den Besitzer immer mit eingehen.
In deiner Praxis, welche Tiere oder welche Tierarten hast du behandelt?
Also ich habe gelernt an Pferd, Hund, Katze, wie die Ausbildung bei Paracelsus auch ist. Habe aber später jetzt meinen Schwerpunkt auf Hunde eigentlich.
Okay.
gelegt gehabt, ja.
Und dann nehmen wir mal das Hundebeispiel. Du hast ja eben schon so ein paar Sachen genannt. Was sind typische, nehmen wir mal, Erkrankungen oder Gesundheitsthemen der Tiere, die bei dir in der Praxis waren oder die immer wieder häufiger auch vorkommen?
Also ich hatte meinen Behandlungsschwerpunkt im manuellen Bereich, Physiotherapie, Osteopathie, Chiropraktik, Akupunktur ein bisschen und dementsprechend dann auch schon so die orthopädischen Erkrankungen beim Hund, HD, also Hüfte, Arthrose, Cauda equina, im Alter Überlastungen, dann, also das ist ja dann auch ein Gesamtpaket, diese Sachen oder Unterstützung im Alter, phytotherapeutisch kann man viel machen. Also das waren so meine Schwerpunkte. Andere arbeiten vielleicht homöopathisch, aber bei mir war es mehr die manuellen Therapien, Akupunktur, Phytotherapie, so dieses.
Und du hast auch gesagt, dass der Weg in deine Praxis quasi eher auch kam, wenn es hieß, von tierärztlicher Seite wahrscheinlich auch austherapiert oder man kann gar nicht nochmal genau etwas machen. Du hast mir aber auch erzählt, dass du interdisziplinär eng zusammengearbeitet hast, also mit Ärzten zusammen. Erzähl uns davon ein bisschen.
Genau, ich habe Tierärzte kennengelernt und bei Zweien habe ich jetzt so als Beispiel, hat sich wirklich eine enge Kooperation entwickelt, dass wir uns auch gegenseitig Tiere überwiesen haben im weitesten Sinne. Klar, einen Tierarzt braucht man als Tierheilpraktiker auch oft für Diagnostik oder für akute Sachen natürlich oder chirurgisch oder sowas. Oder wenn es um wirklich verschreibungspflichtige Medikamente geht. Na, aber diese Zusammenarbeit dann, wenn das funktioniert, ist das einfach wunderbar. Also.
Und jetzt hast du eben, du hast es auch von dir selbst gesagt, du bist Tierheilpraktikerin. Und für die, die jetzt gar keinen Bezugspunkt dazu haben, würde ich gerne einmal mit dir etwas genauer dazu sprechen. Was versteht man unter Tierheilpraktiker? Und ehrlicherweise auch, was sind genau die Aufgaben? Du hast ja gerade schon so ein paar Bereiche genannt, aber wie würdest du das definieren?
Also es ist im Prinzip das analog zum Humanheilpraktiker mit der genau der gleichen Basis. Man lernt die tiermedizinischen Grundlagen genauso, therapiert aber nicht ein Symptom, sondern versucht, die Ursache zu finden. Also man sieht das Tier immer als ganzheitliches und versucht, durch seine therapeutischen Maßnahmen die Heilung des Organismus selber anzuregen. Also wenn man es mal so ausdrücken will.
Gerade wenn du so in dem osteopathischen, chiropraktischen Kontext
genau, da ist es natürlich viel auch Schmerzlinderung, Mobilisierung und solche Sachen. Ne? Aber bei Akupunktur zum Beispiel auch. Aber du versuchst halt immer, auch mit der Phytotherapie zum Beispiel, wenn es Nierenprobleme gibt, wenn es Leberprobleme gibt, das einfach zu unterstützen, dass sich der Körper selber wieder ins Lot bringt.
Und diagnostisch, was ist da möglich? Also neben der natürlich manuellen Diagnostik, aber was gibt es bei auch Tierärzten an Untersuchungsmöglichkeiten?
Also der Tierheilpraktiker hat, also du kannst Stethoskop abhören, natürlich Aspektion, diese ganzen Untersuchungstechniken. Was wir nicht machen, ist Röntgen als Tierheilpraktiker. Aber es gibt auch welche tatsächlich, die einen Ultraschall haben, ist aber selten. Labordiagnostik, finde ich, ist ein sehr großer, sehr wichtiger Teil, dass man halt Blutproben nimmt, Urinproben und die dann entsprechend einschickt und untersuchen lässt. In der Tierarztpraxis gibt es mittlerweile alles, was es bei Menschen auch gibt. Also die kleineren, ich glaube, ein Röntgengerät und ein Ultraschall hat jede Praxis. Aber es gibt mittlerweile CTs, MRTs, Volumentomographen, 3D. Also es gibt alles, was es im Humanbereich auch gibt.
Alles ist möglich und alles muss man selbst zahlen? Oder wie ist das eigentlich?
Ja, im Prinzip schon. Es gibt aber Krankenversicherung für Tiere und das wird auch immer mehr. Weil einfach das Niveau der medizinischen Versorgung sich dem menschlichen quasi annähert und die Kosten entsprechend auch. Und deswegen wird auch die Bedeutung von Krankenversicherung für Tiere immer größer.
Und gibt es bestimmte Bereiche, die der Tierheilpraktiker nicht behandeln darf oder sollte?
Nee, gibt's auf jeden Fall. Also es gibt gewisse Infektionskrankheiten, meldepflichtige Krankheiten. Natürlich alles, was eine Narkose erfordert, ist außen vor. Also wir dürfen eine Zahnreinigung machen, aber dürfen das Tier dafür nicht in Narkose legen, zum Beispiel.
Okay, ist das möglich? Also ohne Narkose?
Bei manchen.
Bei manchen. Ist interessant, ja.
Genau, Impfungen dürfen wir nicht.
Also
verschreibungspflichtige Medikamente dürfen wir nicht.
Okay. Um jetzt, und ich finde, du hast eben schön beschrieben, welche Bereiche quasi der Tierheilpraktiker umfasst, was man machen kann, welche Erfahrungen man quasi in unterschiedlichen therapeutischen Disziplinen in die Anwendung bringen kann. Aber diese Erfahrung muss ich ja irgendwie erstmal sammeln. Deswegen lass uns mal einmal drauf schauen, wie funktioniert eine Ausbildung zum Tierheilpraktiker? Was kann man sich genauer darunter vorstellen? Mhm.
Also ich habe ja damals selber ein Ausbildungsinstitut gesucht für meine Ausbildung und habe mir von allen möglichen Anbietern Infos schicken lassen. Da sind welche dabei, die machen ein Fernstudium. Also da bekommt man Lehrbriefe und hat dann 2-3 Wochenenden, wo man für die Praxis irgendwo hinfährt und bekommt dann halt nach kürzester Zeit ein Zertifikat als Tierheilpraktikerin. So, und das hat sich für mich überhaupt nicht richtig angefühlt, weil ich weiß als Biologin, wie komplex das Thema ist und habe auch nach einer Ausbildung gesucht, die dem gerecht wird. Also sprich, wo ich vernünftige tiermedizinische Grundlagen lerne, wissenschaftlich, wo ich viel Praxis dabei habe, weil die Bandbreite, alleine wenn man mal Hunderassen sich betrachtet, riesig ist, dass man viel üben kann, dass man viel ja einfach live erlebt.
Dann hast du dich informiert, dann hast du ein passendes Institut gefunden. Das war, wann hast du es gemacht?
Ich habe meine Ausbildung 2012 angefangen, also 2 Jahre bei Paracelsus in Würzburg. Habe danach dann meine Praxis gegründet, war dann erst als mobile Tierheilpraktikerin unterwegs, hatte dann nachher eine feste Praxis, bin dann aber Studienleitung geworden. Und dann habe ich das dann nach und nach zugunsten der Studienleitung wieder ein bisschen zurückgefahren.
Lass uns bei der Ausbildung noch mal etwas genauer bleiben. Also welchen Umfang kann ich mir da vorstellen? Also du sagtest, es gibt so einige, die Wochenendangebote irgendwie machen. Du hast jetzt eben schon davon gesprochen, dass es Praxisanteile geben soll. Wie ist das aufgebaut?
Also ich habe mich für Paracelsus entschieden, weil ich das vom Umfang her wirklich gut fand. Geht über 2 Jahre die Ausbildung, ist berufsbegleitend angelegt. Also das ist an den Wochenenden dann der Unterricht. Und es sind im Wesentlichen 2 große Module. Das tiermedizinische Basiswissen und die Therapieformen und Praktika. Basisstudium sind 240 Unterrichtsstunden und diese naturheilkundlichen Therapien 256 Unterrichtsstunden. Also da ist man schon mal mit über 500 Stunden dabei oder um die 500 mit sehr viel Praxisanteil. Was mir auch wichtig war, dass es unterschiedliche Dozenten gibt, dass jeder seinen Schwerpunkt unterrichtet, dass es Tierärzte gibt, die die Ausbildung mitleiten. Das waren so meine Punkte.
Und die Praxis, weil du es jetzt auch selbst erfahren hast, beziehungsweise ja auch als Studienleiterin, der da intensiv mit auch im Austausch stehst. Wie sieht denn die Praxis aus? Das würde mich interessieren. Mhm. Also so Praxistage oder Veranstaltungen?
Also es gibt bei jeder Therapieform, die man lernt, gibt es ja immer schon einen gewissen Praxisanteil. Also das wird in der Regel in der Schule unterrichtet. Dann ist aber immer mal, dass man halt davon irgendwas übt zwischendurch. Und dann gibt es reine Praxistage, die sind beim Kleintier meistens in der Schule. Beim Großtier, sprich Pferd, haben wir Lehrhöfe, wo dann der Unterricht stattfindet, wo dann wirklich auch am Großtier gearbeitet wird.
Und das verteilt sich im Rahmen der Ausbildung oder gibt es da feste Blöcke?
Wie genau, das verteilt sich.
Das verteilt sich.
Ja.
Okay. Am Ende steht wie so oft die Frage, wie wird das Ganze überprüft? Ja. Ob du dann auch in der Lage dazu bist, das durchzuführen, nehme ich an. Gibt es Prüfungen?
Ja, es ist im Moment noch so ein bisschen ein Wunderpunkt, weil es keine staatliche Prüfung gibt. Und deswegen versucht Paracelsus, genau mit dem Hintergrund, dass man eine Qualität sicherstellen kann, eine Verbandsprüfung abzuhalten. Also in dem Versuch, die Qualität für den Patientenbesitzer später zu dokumentieren im Prinzip. Also wir arbeiten mit einem Verband zusammen, dem VDT. Und der Abschluss ist eine Verbandsprüfung, das ist eine Multiple Choice, eine praktisch mündliche Prüfung, eine Facharbeit, die geschrieben wird, zusammen mit einem Nachweis von einem gewissen Stundenumfang, den man geleistet haben muss und auch einem gewissen Praxisumfang. Und das wird insgesamt geprüft, ob das alles erfüllt ist. Und dann bekommt man ein Zertifikat, dass man geprüfter Tierheilpraktiker nach VDT ist.
Und was mache ich dann als Tierheilpraktikerin? Also wie gehe ich dann weiter vor?
Genau, die meisten oder viele fangen an mit einer mobilen Praxis, weil man einfach flexibel ist. Viele fangen nebenberuflich an. Beim Großtier muss man sowieso mobil sein. Klar, da muss man in die Ställe, die kommen nicht mit dem Pferd angefahren in der Regel. Ich habe zum Beispiel noch beim Tierarzt Praktikum gemacht. Das machen auch viele, dass man da nochmal einfach so ein bisschen im Tagesablauf mit drin ist. Und dann muss man halt irgendwann sagen, okay, ich wag's jetzt. Existenzgründung, Rechts- und Berufskunde und sowas ist alles in der Ausbildung mit dabei. Und dann muss man halt irgendwann hingehen, sich seine Praxisräume suchen und den Sprung ins kalte Wasser wagen. Und dann fängt man an.
Hast du selbst den Anteil, weil du es eben auch sagtest, Chiropraktik, osteopathisch, physiotherapeutisch, glaube ich. Hast du das alles oder ist das alles Teil direkt der Tierheilpraktiker-Ausbildung? Oder Weiterbildung gab es da noch in die Richtung?
Nee, also Teil der Ausbildung sind die ganzen Grundlagen, also Anatomie, Physiologie, Pathologie und verschiedene Therapieformen, die man kennenlernt. Aber dann macht man halt in dem Bereich, wo man später sich spezialisieren will, eine Fachausbildung.
Gibt es da auch weitere Möglichkeiten an den Paracelsus Gesundheitsakademien?
Ja, also das Seminarprogramm ist auch riesig. Also wir haben in Würzburg, ich weiß nicht, wie viele Seminare im Tierbereich, große Ausbildung auch, Tierphysiotherapie, speziell für Hund, speziell für Pferd, Osteopathie. Wir haben eine größere Akupunkturausbildung, eine Fachausbildung über mehrere Monate. Alles, was es auf dem Markt gibt, kann man in irgendeiner Form belegen.
Das Ganze aber nicht nur in Würzburg. Also das heißt, wir finden die Ausbildungsmöglichkeiten auch an den anderen Akademien.
Genau. Das ist immer ein bisschen individuell, was an den einzelnen Schulen angeboten wird. Und es ist auch immer ein bisschen nachfrageabhängig.
Ja. Jetzt ist dein Weg nach einem Biologiestudium von die Lehre des Lebens und dann eher mit dem Fokus auf das Tier. Passt ja auch gut, aber was würdest du sagen oder auch Menschen, die du kennengelernt hast, Studierende bei euch, was haben die für einen Hintergrund oder anders ausgedrückt, wer ist besonders vielleicht für diese Ausbildung geeignet oder wer ist auch gerne mit vor Ort?
Also ist ganz unterschiedlich, also eigentlich auch wie im humanen Bereich. Es gibt Leute, die sagen, das wollte ich schon immer machen und die erfüllen sich den Traum, dann irgendwann diesen Berufsweg zu gehen. Also es gibt komplette Quereinsteiger auch. Viele kommen über die eigenen Tiere vielleicht dazu oder wir haben auch Nutztierhalter, also die wirklich Kühe zu Hause haben oder ein Pferdehof ist auch viel, also ne, die einen eigenen Pferdestall haben. Ja, und über diesen Umweg dann in der Ausbildung landen.
Und dann so schließt sich dann vielleicht auch wieder der Kreis, nämlich einen Bezugspunkt zu ihren Tieren haben, mit denen sie gemeinsam arbeiten oder die sie als Haustiere haben, um mehr darüber zu erfahren, mehr über die Gesundheit der Tiere zu erfahren, mehr für sie quasi mit tun zu können und dann quasi dieses Wissen dann ja auch wieder weiterzugeben, wenn sie noch darüber hinaus in die eigene Praxis gehen. Sehr, sehr spannend. Sandra, um dich etwas näher kennenzulernen, für die Menschen, die uns zuhören, die kennen die Fragen auch schon, aber ich versuche immer in jeder Episode wiederholende Fragen zu stellen und freue mich da sehr auf deine Antworten und ich lese sie einfach mal vor und du kannst sehr spontan einfach mal drauf antworten, was dir dazu einfällt. Meine erste Frage ist, was hat dich, und das schließt ziemlich genau an die letzte Frage an, was hat dich dazu inspiriert, in dem Bereich des Tierheilpraktikers oder der Tierheilkunde zu arbeiten?
Also bei mir war es tatsächlich so, mit der Biologie war ich schon nah dran, aber mich hat der medizinische Aspekt immer gereizt. Als ich damals dann über diesen Beruf gestolpert bin, habe ich gesagt, das muss ich machen. Und dann habe ich die Ausbildung angefangen, nachdem ich mich entschieden hatte, wo ich sie mache und habe mich wirklich auf jeden Unterricht gefreut.
Sehr gut. Und auch genossen, die Zeit der Ausbildung. Ja. Welche Person oder welches Ereignis hat dich in deinem Leben bisher am stärksten beeinflusst?
Das ist schwierig. Also vom Tierbereich ausgehen, dann ist es mein Hund Sam, der jetzt 14,5 ist. Mein Herzenshund, Seelenhund, wie auch immer. Ich glaube, jeder Tierbesitzer kennt das. Man hat viele Tiere im Leben, man mag sie alle, aber es gibt die besonderen. Vielleicht der in Richtung dieser Ausbildung und eigentlich dieser ganz neue Weg, der ja dann auch durch Paracelsus bei mir so gekommen ist. Da sind ja dann noch andere Türen aufgegangen.
Und er hat dein Hund Sam einen auch im Kontext der Ausbildung eine Rolle für dich mitgespielt? Also war er da schon da, als du dich
den hatte ich schon. Und dann fängt man an, sich zu beschäftigen mit Tierarzt. Ist das alles so immer hundertprozentig richtig? Genau, und weil mich dieser medizinische Aspekt sowieso interessiert hat. Ne? Und dann kann man natürlich auch am eigenen Hund weiterlernen. Natürlich probiert man das dann aus, was man gelernt hat.
Klar. Und hatte das immer alles dankend angenommen? Oder
dankend nicht, aber gut getan hat es ihm.
Meine nächste Frage, was ist die wichtigste Lektion, die du in deiner bisherigen Berufserfahrung, gern auch im Kontext des Tierpraktikers oder auch als Studienleiterin, gelernt hast?
Vielleicht was ganz Allgemeines. Ich habe ja die Tierheilpraktiker-Ausbildung gemacht, dann war ich kurz Dozentin, dann bin ich Studienleitung geworden und das ist jetzt wirklich meine Hauptbeschäftigung. Dieses, dass sich Türen öffnen, man weiß es vorher gar nicht. Man geht einen Weg, biegt irgendwo ab, geht durch eine Tür und dann gehen die nächsten Türen auf. Und das ist eigentlich echt spannend, wenn man sich da so ein bisschen drauf einlässt.
Mit dem Fluss zu gehen.
Ja.
Gib uns einen Einblick, wie sieht ein typischer Tag in deinem Leben aus?
Die sind immer ziemlich abwechslungsreich. Es ist so, dass ich als Studienleitung im Prinzip 7 Tage die Woche zumindest ansprechbar sein muss, wenn in der Schule irgendwas ist. Das heißt, es ist viel Telefon zwischendurch, es ist die Versorgung der eigenen Tiere, Kind und Kegel, Haus und Hof, was man halt alles so zwischendurch hat. Dann in der Schule. Es ist recht flexibel, dadurch, dass wir an 7 Tagen in der Woche Unterricht haben, von morgens um 9 bis abends um 9:30, wenn es sein muss. Insbesondere viel auch am Wochenende. Also es ist sehr flexibel, muss man sein und macht aber auch Spaß, das sein zu können.
Okay. Sandra, dann meine letzte Frage. Welche aktuellen Entwicklungen oder Trends in dem Bereich der Tierheilkunde findest du besonders spannend?
Ja, das Niveau der Tiermedizin steigt immer weiter. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, auf die man reagieren kann oder muss. Und das bietet ja auch den Tierheilpraktikern Weiterentwicklung in dem Bereich.
Gesundheit, wie wir klar und deutlich, glaube ich, festgestellt haben, ist nicht nur für einen selbst wichtig, sondern auch mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben, mit den Tieren, mit denen wir zusammenleben. Es beeinflusst sich gegenseitig. Die Tiere, die direkt in unserem Umfeld leben, Haustiere, Nutztiere, all das ist Teil von dem Prinzip, dem Ansatz des One Health Gedanken. Und ich glaube, dass wir gerade, wenn wir auf Krankheiten der Tiere schauen oder Gesundheitsförderung auch für Tiere schauen, es ganz viele spannende Möglichkeiten und Ansätze gibt. Sandra, du hast uns von dem Tierheilpraktiker ausführlich erklärt, beschrieben, deinen eigenen Weg dazu beschrieben. Für die Menschen, und das müssen wir immer mitdenken, dass es hier jetzt Zuhörende gibt, die das noch nie etwas von gehört haben, die aber vielleicht Haustiere haben, die sich schon auch mit dem Thema beschäftigen. Hast du für uns einen Tipp oder ein paar Tipps und Tricks, worauf sollte ich achten, wenn es gerade um meine Haustiere geht? Wie kann ich meine Tiere direkt unterstützen und vielleicht auch darüber hinaus?
Also das Thema Ernährung hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal im Gespräch. Also das wäre so mein wichtigster Tipp, dass man da mal genau hinschaut, was füttere ich, wie viel fütter ich, kann ich vielleicht Krankheiten vorbeugen, indem ich einmal hochwertiges Futter und dann vielleicht, dass man sagt, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Zusatzstoffe. Und ruhig mal einen Tierheilpraktiker in der Umgebung zu Rate ziehen. Die machen alle Beratungen. Für Futterberatungen zum Beispiel gibt es Spezialisten. Dass man das einfach mal im Hinterkopf hat, dass es nicht nur den Tierarzt gibt, sondern auch vielleicht einen Tierheilpraktiker in der Umgebung, der einem auch gut weiterhelfen kann.
Sandra, wer mehr über dich erfahren möchte, findet dich auf jeden Fall über die Paracelsus Gesundheitsakademie in Würzburg. Dort auch alle weiteren Informationen zur Tierheilpraktiker-Ausbildung, Tierphysiotherapie, Osteopathie, Seminarangebote, all das, was es dort gibt. Man kann dich auch wahrscheinlich direkt erreichen oder auch telefonisch direkt erreichen.
Ja, unbedingt. Gerne anrufen, vorbeikommen mit einem Termin. Wir bieten Probeunterrichte an, da kann man mal reinschnuppern. Für alle Fragen stehen wir zur Verfügung. Einfach gerne melden.
Super. Ich freue mich sehr, dass wir über dieses spannende Thema sprechen konnten. Ein meines Erachtens schon revolutionären Blick oder zumindest einen anderen Blick auf das Thema Gesundheit lenken konnten und eben nicht nur auf die menschliche Gesundheit alleine schauen, sondern auch die Tiergesundheit schauen. Sehr spannend. Ich hoffe, dass wir noch weitere Themen in diesem Bereich finden, wo wir die Tierheilkunde noch mal mehr auch in das rechte Licht rücken können. Ich bedanke mich sehr, dass du heute im Podcast zu Gast warst und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.
Ja, danke, sehr gerne.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf paracelsus.de. Ein All Ears on You Original Podcast.